Jeder von uns hat in Fragen des Glaubens manchmal keine Antwort. Jeder von uns hat Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser einen oder anderen Sache. Jeder von uns kennt das Gefühl, am liebsten alles schmeißen zu wollen und einfach aufhören zu wollen. Jeder von uns, denke ich, war schon einmal am Ende seiner Kräfte. Jeder von uns war schon mal an dem Punkt der Schwachheit angekommen, wo er so tief war, dass der Teufel sagte: Genau jetzt schlage ich zu. Jetzt ist er am schwächsten. Jetzt in seiner Verzweiflung, in seiner Hoffnungslosigkeit, ist es am leichtesten, ihn, den Gläubigen, an Gott zweifeln zu lassen, ihm seine Hoffnung mit Gott zu nehmen. Er kommt dann zu dir und vielleicht sagt er: Du hast jetzt schon so lange in dieser Sache auf Gott gewartet, dass er eingreift, und es tut sich nichts, es kommt keine Hilfe. Du musst selbst zusehen, wie du dir hilfst. Du musst die Sache selbst in die Hand nehmen. Es bringt nichts, wenn du hier noch länger auf Gott wartest. Vielleicht bist du krank oder deine Seele ist verletzt. Und dann kommt er und sagt: Es steht doch in der Bibel geschrieben, bittet, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Bete doch um Gesundheit, bete um Krankheit, um Heilung, und dann wird Gott dir geben, was du willst. Und dann tust du es und es passiert nichts. Und dann kommt er und sagt: Siehst du, du bekommst nicht die Hilfe. Und du beginnst an Gott zu zweifeln, weil er dir nicht das gibt, von dem du doch das dachtest, dass er es dir geben würde. Dass er es dir in der Art und Weise und in der Form geben würde, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht kommt er und sagt: Du hast ein Recht auf Sicherheit, auf sicheres Leben, auf Anerkennung. Gib dich der Karriere hin, damit du gutes Geld verdienst, damit du Anerkennung durch deinen Job bekommst. Dann wirst du Sicherheit verdienen, du wirst Einfluss bekommen. Na, und dann kannst du ja das gute Geld, das du verdienst, und den Einfluss auch für Gottes Reich ausnutzen. Wir wollen heute lernen, das Schwert des Geistes in solchen Situationen zu benutzen. Das sind mit anderen Worten ungefähr die Art von Anfechtungen, an die der Teufel auch zu Jesus gekommen ist, um ihn in der Wüste zu versuchen. Das sind Versuchungen, mit denen wir alle zu tun haben, und wir müssen lernen, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in genau diesen Situationen anzuwenden. Ich möchte heute in meiner Predigt drei Schritte gehen, damit wir lernen, die Bibel in unserem Alltag anzuwenden und zu erfahren, dass sie wirklich zuverlässig ist für alle Kämpfe, die wir in unserem Leben haben, und ausreichend. Wir werden als erstes einen kurzen Rückblick über die Waffenrüstung machen. Wir sind heute an einem sechsten Gegenstand angekommen, an dem Schwert des Geistes. Ich will kurz zurückblicken. Dann werden wir das Schwert des Geistes kennenlernen, sozusagen Waffenkunde machen. Und dann werden wir das Schwert des Geistes anwenden lernen, sprich, wie gehst du mit der Waffe um, um das Ergebnis zu erzielen, wofür du sie auch haben möchtest, ohne sie zu missbrauchen. Lass uns miteinander Epheser Kapitel 6 aufschlagen und die Verse 16 und 17 lesen. Der besagte Text steht in 17b. Wir wollen Epheser lesen, Verse 6, Kapitel 6, Verse 16 bis 17. Vor allem aber, oder wir können sagen, über dem allen, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nun, lasst uns miteinander Gott bitten, uns vorzubereiten, seine Botschaft in unsere Herzen aufzunehmen. Wir wollen stille werden, ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich bin dir für dein Wort dankbar und du lehrst uns viel und so inhaltsreich in deinem Wort. Und ich will dich bitten, dass du uns aufmerksam machst, die Stimme deines Geistes zu hören und zu lernen, dein Wort in unserem Leben anzuwenden, mit deinem Wort zu leben und zu erkennen und erfahren, dass es wirklich zuverlässig und ausreichend ist, dass es genügt für uns. Amen. Nun lass uns erstmal kurz zurückblicken. Die ganze Waffenrüstung Gottes befiehlt Paulus uns anzuziehen. Er sagt, du musst stark sein. In all diesen Kämpfen gegen die bösen Mächte, die in deinem Leben kommen, musst du stark sein. Du sollst stark sein. Ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes und nehme Gottes Waffenrüstung und nicht deine eigenen Waffen, von denen du glaubst, sie könnten hilfreich in deinem Leben sein. Das erste, von dem er sagt, ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit, der die ganze Kleidung zusammenhält, der also dem Soldaten Bewegungsfreiheit gab, damit er im Kampf auch entsprechend sich gut bewegen konnte. Aber der Gürtel hat beim römischen Soldaten nicht nur die Funktion gehabt, die Kleidung zusammenzuhalten und damit er Bewegungsfreiheit hatte, sie hat ihn ausgezeichnet. Also sozusagen, sie war sein Ausweis, dass er Soldat im römischen Heer war. Selbst dann sah man das, wenn er seine Waffe nicht dabei hatte oder keinen Panzer hatte oder dergleichen mehr. Dieser Gürtel war sozusagen sein Erkennungsmerkmal. Ohne Wahrheit sind wir Christen aufgeschmissen. Wenn wir nicht die Wahrheit nehmen als Grundlage für alles, was noch weiter kommt und unseren ganzen Glauben auf etwas anderes aufbauen als auf die Wahrheit Gottes, dann ist das für uns fatal. Deswegen sagt Paul, nimmt den Gürtel der Wahrheit, zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Es ist Gottes Waffenrüstung, es ist Gottes Gerechtigkeit, die du brauchst. Du kannst vor Gott nur mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus bestehen, die dir zugerechnet wird. Du kannst niemals in deiner eigenen Gerechtigkeit bestehen. Paulus geht weiter und sagt, ihr braucht die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums. Die Bereitschaft, für das Evangelium einzutreten, es zu verteidigen und keine Kompromisse mit der Wahrheit des Evangeliums zu machen. Es geht in diesem Zusammenhang nicht um die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden im Sinne einer missionarischen Verkündigung. Das ist natürlich wahr und richtig, aber das ist nicht der Zusammenhang, nicht die Stoßrichtung dieses Verses 15. Und dann fordert er auf, über all diese ganze Waffenrüstung, also über den Gürtel der Wahrheit, über die Schuhe, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit, eben diesen großen Schild zu halten, der Glauben heißt. Wenn du an die Wahrheit nicht glaubst, wenn du an das Evangelium nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit hat, die dir zugerechnet werden kann, die dir zugerechnet wird, wenn du all diese Dinge nicht glaubst, scheiterst du, wenn der Teufel dich in Zweifel führt. Du kannst ohne Glauben nicht bestehen. Über all das halte den Schild des Glaubens, ergreife ihn. Damit kannst du alle feurigen Pfeilen des Bösen auch auslöschen. Und das letzte Mal hatten wir den Helm des Heils betrachtet. Das ist die Hoffnung auf die Errettung, die Hoffnung auf das Heil, das vor dir ist. Wenn du in diesem Kampf stehst, in dieser Welt, habe immer vor Augen das Heil, das vor dir ist, die Hoffnung auf die ewige Errettung. Das wird dir Mut geben, das gibt dir die Motivation. Und auch das gehört zur Ausrüstung eines Glaubenssoldaten, der für Gott, der standhaft bleiben soll. Nun, wir hatten auch gesehen, dass es hier um einen Defensivkampf geht. Das ist nicht immer in unserem Glaubensleben Aber hier in diesem Zusammenhang spricht Paulus von einem Defensivkampf. Es geht darum, dass wir das Feld verteidigen sollen. Unseren Glauben, unsere Überzeugung von Gott, das soll verteidigt werden, damit du nicht im Glauben Schiffbruch erleidest und am Ende abfällst oder von ihm weggehst und selbst großen Schaden erleidest. Nun wollen wir zu dem nächsten gehen, und das ist das Schwert des Geistes. Wir werden uns in diesem zweiten Punkt, das Schwert des Geistes, erstmal das Schwert des römischen Soldaten anschauen, und dann werden wir uns das Schwert des Heiligen Geistes anschauen. Nun, das Schwert des römischen Soldaten war Eisen. Einfach nur Eisen. Der Griff aus Holz und ein paar andere Dinge vielleicht dazu. Aber der römische Soldat hat physisch gekämpft mit Eisen gegen andere Menschen. Nun sagt Paulus uns von einem Kurzschwert, das der Römer gebraucht hat. In der Bibel werden zwei verschiedene Worte für Schwert gebraucht. Einmal ist es das Wort, das hier verwendet wird, das ist die Machaira. Das war vielleicht 60 cm lang, hatte eine Schneide an beiden Seiten, war so ein zweischneidiges Schwert. Und es war zu der Zeit, als Jesus und die Apostel lebten, das gängige Schwert der Infanterie, also der Fußsoldaten. Die Soldaten, die zu Pferd waren, hatten damals ein etwas anderes Schwert. Und es war das gängige Schwert, das sie hatten. War im Lateinischen heißt es Gladius, 50, 60 Zentimeter lang. Und das ist auch das Wort, das in Hebräer 4,12 benutzt wird. Ja, wo Paulus daran erinnert, oder der Hebräerbriefschreiber, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, als jede Machaira. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam und es ist stärker, kräftiger als so ein Schwert. Nun vergleicht Paulus hier dieses Schwert mit dem Wort Gottes. Und dann gab es noch das zweite Schwert, das in der Bibel erwähnt wird, das Rhomphaia. Das war das Langschwert. Es war circa ein Meter lang und es war, so sagt man, wohl ein bisschen umständlich, es mit einer Hand zu schwingen. Das hat zumindest zu der Zeit damals die Fußsoldaten nicht genutzt. Es war mehr ein Schwert, das eine richtende Funktion hat. Also es hatte auch nicht jeder, es hatte vielleicht der Feldherr oder der irgendwo Gericht geübt hat. Und in diesem Sinn finden wir es in der Offenbarung ziemlich häufig verwendet, ja, wo das Schwert, da heißt es zum Beispiel, diese Erscheinung, die Johannes sah, Jesus Christus, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Gericht in der Offenbarung. Hat das Schwert, da wird fast immer das Wort Rhomphaia benutzt, dieses Langschwert, das hat eher die Stoßrichtung von Gericht. Und die ganze Offenbarung ist Gericht. An dieser Stelle hier in Epheser, da geht es um das Kurzschwert, es ist ein Schwert, mit dem man gekämpft hat. Und insofern wurde dieses Schwert auch oft als Symbolwort für Krieg, für Kampf, für Leiden, für Tod und so weiter gebraucht. Nun, wir wollen uns aber nicht so sehr mit dem Schwert des römischen Soldaten beschäftigen, das aus Eisen war. Wir Christen kämpfen nicht nach fleischlicher Art. Wir kämpfen nicht in der gleichen Art und Weise mit physischen Dingen. Wir kämpfen auch nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern unser Kampf ist ein ganz anderer. Er ist gegen finstere Mächte, gegen Versuchungen des Teufels. Und da brauchen wir ein ganz anderes Schwert als ein Schwert aus Eisen. Und Paulus bietet hier an und sagt, nehmt das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Die Deutung ist einfach, weil Paulus es hier direkt an einer Stelle sagt. Es ist das Wort Gottes. Das ist dieses Schwert. Nicht Worte Gottes, die du in einer Idee oder in einem Traum bekommen hast, die dich inspiriert haben, die du dann anwendest. Er sagt ja tatsächlich das Wort Gottes, welches ist Gottes Wort. Die Bibel, da gibt es keine andere Möglichkeit, es anders zu deuten. Wir brauchen dieses geschriebene Wort Gottes in unserem Kampf bei Anfechtungen. Worte. Wir wissen alle, dass Worte verletzen, stechen und sogar töten können. Wir verletzen andere Menschen mit Worten. Wir zerschlagen Hoffnungen mit Worten. Wir trennen Beziehungen mit Worten. Und wir töten Liebe und Freude mit Worten. Einfach nur mit Worten. All diese Dinge tun wir in der Regel lieblos, aus einem sündigen Herzen heraus. Und Salomo hat so viel über das üble Wesen der menschlichen Zunge zu reden, und Jakobus auch, und auch Paulus und so viele andere. Weil unsere Worte, die wir reden, aus Selbstsucht, aus einem sündigen Herzen kommen. Sie erbauen nicht, sie töten Menschen, Beziehungen, Hoffnungen. Aber wir sind nicht dazu aufgerufen, gegen Menschen zu kämpfen. Wir sind nicht dazu aufgerufen, mit unseren Worten unsere Geschwister oder auch Mitmenschen zu zerschlagen. Wir sind dazu aufgerufen, mit Gottes Worten Philosophien und Ideologien dieser Welt zu zerschlagen. Wir sind dazu aufgerufen, Irrtümer, Irrlehren zu zerschlagen. Wir sind dazu aufgerufen, solche, wie am eingangs erwähnte Beispiele, zu erkennen und mit dem Wort Gottes dazu gegenzugehen und dem Teufel in solchen Situationen zu sagen, nein, so ist es nicht. Ich warte, bis Gott eingreift, und ich werde die Sache nicht in die eigene Hand nehmen. Und nein, Gott hat uns nie versprochen, dass wir alles nach unserem Wollen beten dürfen, und er wird uns alles schenken, was uns gerade in den Sinn kommt. All die Dinge, die Menschen oft dazu bringen, an Gott zu verzweifeln, weil sie etwas von ihm erwarten, was er nie versprochen hat. Weil sie nicht Gott in Liebe nachfolgen, sondern weil sie Gott gebrauchen wollen. Wir brauchen diese Wort Gottes, um das zu bekämpfen, all diese Irrtümer, die sich durch die Gesellschaft, durch unser Denken, durch unsere Ideen in uns hineinbringen und die wir erkennen und zerschlagen müssen. Vielleicht fragst du dich, Andreas, wir haben doch schon über die Wahrheit, über die gesamte Lehre der Schrift gesprochen, beim Gürtel der Wahrheit. Wo ist denn nun der Unterschied zwischen dem Gürtel der Wahrheit? Denn die Wahrheit ist ja nun die gesamte Lehre der Heiligen Schrift, all das, was Gott uns als Wahrheit gibt. Und jetzt der Anwendung der Heiligen Schrift im Sinne eines Schwertkampfes. Und der Unterschied besteht darin, dass der Gürtel der Wahrheit als gesamte Grundlage der Lehre der Schrift gilt. Wir brauchen die Wahrheit, wir müssen die Wahrheit, die Lehre des Evangeliums, der Heiligen Schrift kennen. Und ihr Glauben, ihr Vertrauen. Bei dem Schwert des Geistes geht es um die gleiche Schrift, aber es geht mehr um ein gezieltes Anwenden in ganz bestimmten Situationen. Und das wollen wir heute in unserem nächsten Schritt lernen. Ich möchte aber noch vorher eine Bemerkung machen zu diesem Problem Geistesleitung und Bibel. Dies ist eine Stelle von vielen, wo wir ziemlich klar sehen können, dass die Leitung des Geistes nicht unabhängig von der Bibel geschieht. Wir leben zurzeit in einer Zeit, wo es nicht neu ist, aber sehr stark Überhand nimmt, wo viele Gläubige, vielleicht auch sogar gut gemeint, ich will es nicht unterstellen, aber dennoch sehr irrtümlich annehmen, wenn sie als Gläubige den Geist Gottes haben, dann bräuchten sie nicht mehr die Bibel forschen, denn dann hätten sie ja den Geist, der sie in alle Wahrheit leiten würde. Dann müssten sie nur noch nach innen hören, was der Geist ihnen sagt, und sie können losgehen. Und sehr oft entstehen dann Dinge, die am Ende sehr schädlich sind und alles andere als wirklich zu Gott führen. Der Geist leitet durch die Bibel. Und andererseits gibt es Menschen, die sagen, wir dürfen nicht so dieses Mystische nachlaufen und sagen, ich höre auf die Stimme des Geistes in meinem Herzen und der gehe ich nach und das tue ich dann und dann wird das schon alles richtig sein. Sondern sie sagen, wir müssen die Bibel forschen und sie forschen die Bibel und sie bedenken nicht, dass sie die Bibel nicht ohne den Heiligen Geist auslegen können. Dass sie die Bibel nicht einfach nutzen können nach dem geschriebenen Buchstaben und es irgendwie anwenden, um ihre Glaubensüberzeugungen zu verteidigen. Und es kommt am Ende dorthin, wo Paulus es auch von den Juden anprangert, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Niemand, kein Mensch kann die Bibel ohne die Leitung des Geistes wirklich korrekt auslegen. Wir können natürlich nachvollziehen, was dort steht, wir können richtige Schlussfolgerungen treffen, aber wirklich die Bibel korrekt auslegen, sie in unserem Leben zu gebrauchen, sie rechtmäßig zu gebrauchen, da brauchen wir den Heiligen Geist. Das ist ein großes Thema, hilfreiche Bibelstellen für die, die es weiter vertiefen möchten, wären zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 2, Verse 12 bis 15. Nun, Gottes Wort als Waffe. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein Stück weit befremdend. Gottes Wort ist doch ein Licht, es ist eine Leitung in der Wahrheit. Aber Gottes Wort als Waffe benutzen? Es gibt in John Bunyans Pilgerreise eine sehr interessante Begebenheit, wo dieser Pilger, der Christ, den John Bunyan in seinem Traum, so beschreibt er es, gesehen hat, durch diese Welt gehen, wo er auf den Teufel kommt oder wird dort in dem Buch Apollyon genannt und beginnt mit ihm zu kämpfen. John Bunyan beschreibt folgende Situation. Christ ist einen Berg hochgegangen, konnte dort in einem Schloss, wo es ihm sehr gut ging, einige Tage lang Rast machen, wurde vielem belehrt und hat dort die Waffenrüstung Gottes bekommen. Dann musste er aber seine Reise weiter antreten. Diese ganze Reise, für die, die das Buch nicht kennen, ist eine bildliche Darstellung unseres Glaubenslebens auf dieser Erde. Also stellt euer ganzes Glaubensleben, was ihr im Herzen und mit den Menschen in Bezug auf den Glauben erlebt, als Wanderung durchs Leben dar. Und so wird diese Geschichte erzählt. Und nun kommt er zum Tal der Demut. Er muss von diesem Berg absteigen. Er wird begleitet von einigen Begleitern, weil sie wissen, dass die Menschen sehr große Schwierigkeiten haben, ins Tal der Demut hineinzusteigen. Nun, er rutscht ein paar Mal aus, aber insgesamt kommt er ganz gut im Tal dieser Demütigung an. Und als er unten ist, geht er alleine weiter und nach einiger Zeit sieht er aus dem Abgrund ein schreckliches, drachenartiges Wesen hervorkommen, das als Apollyon beschrieben wird. Und dieser Apollyon, das ist der Fürst der Stadt Verderben, aus der Christ gekommen ist, aus der er geflohen ist, um in die Himmelsstadt zu gehen. Und nun reden sie miteinander. Und Apollyon will ihn zurückhaben. Er will ihn überreden, wieder zurückzukommen. Er sagt, der Weg, auf den du gehst, ist ein sehr gefährlicher Weg. Viele Christen sterben dort. Zu John Bunyans Zeit war in England Verfolgung der wahren Gläubigen. Und viele sind tatsächlich gestorben. Oder sie haben sehr viele andere Leiden auf sich nehmen müssen, wie viele unserer Glaubensgeschwister es auch heute in vielen Ländern tun müssen. Aber Christ bleibt standhaft. Und er sagt, ich will nicht wieder mit dir zurück in die Stadt gehen, denn du hattest einen harten Dienst und kaum Lohn, denn der Lohn, den du gegeben hast, war am Ende der Tod. Und er bleibt bei seiner Entscheidung, diesen König des Himmels zu folgen. Und dann sagt Apollyon ihm, aber weißt du, dass dieser König des Himmels, er ist noch nie gekommen, wenn seine Kinder in Schwierigkeiten waren, um ihr Leben zu retten. Niemals ist er selber gekommen, persönlich, um jetzt alles zu zerschlagen und seine Kinder zu retten. Ich aber nutze meine ganze Macht in der Welt, um meine Diener zu Vorteilen zu verschaffen. Er sagt, Christ soll darüber nachdenken, aber Christ antwortet, wenn er, der König des Himmels, auch nicht sofort kommt, um zu retten, so prüft er damit ihre Liebe, ob sie auch bis ans Ende zu ihm stehen werden. Das schlimme Ende aber, von dem du sprichst, das ist für sie ja gerade der Sieg. Und was die zeitliche Erlösung betrifft, so ist sie ihnen wenig wert. Denn sie warten auf jene Herrlichkeit, die sie bekommen werden, wenn der König in seiner Herrlichkeit und in der seiner Engel kommen wird. Wir können hier den Helm des Heils sehen. Er hat die Hoffnung vor Augen, trotz aller Schwierigkeiten voranzugehen. Er hat den Gürtel der Wahrheit an, um in der Wahrheit zu argumentieren. Und dann kommt eine Anfechtung, die später als ein kräftiger Kampf zwischen dem kleinen Christ mit seiner ganzen Waffenrüstung und einem großen Drachen beschrieben wird, die also bildlich dargestellt wird, was im Herzen passiert. Aber vorher dieses Gespräch, aber du warst ihm doch schon untreu. Wie kannst du noch Lohn von ihm erwarten? Christ fragt, wo war ich denn untreu? Apollyon sagt ihm, schon als du den ersten Schritten in deinem Dienst gemacht hast, da bist du mutlos gewesen, bist in den Sumpf der Hoffnungslosigkeit versunken, dann hast du dich auf deine eigene Weise von deiner Last befreien wollen, obwohl du doch hättest warten sollen, bis der König sie dir abnimmt. Danach hast du geschlafen, als du wach bleiben solltest, und hast dabei deine Beglaubigung verloren. Du hättest beinahe zur Umkehr bereit gewesen, als du ein paar Löwen gesehen hast. Und wenn du von deiner Pilgerfahrt sprichst und von dem, was du gehört, gesehen und erlebt hast, so tust du es doch nur, weil du auf selbstgefälligen Ruhm aus bist. Und hier ist, was Christ ihm erwidert. Was du sagst, ist wahr. Und noch mehr, was du vielleicht nicht weißt. Aber der König, dem ich diene und den ich liebe, ist barmherzig und bereit zu vergeben. Als ich noch in deinem Land lebte, hatte ich all die Fehler, die du mir vorwirfst, denn dort gewöhnte ich sie mir an. Ich habe mich wegen ihnen schlecht gefühlt, habe sie bekannt und habe von meinem Herrn Vergebung bekommen. Hier sehen wir, wie er erstens den Brustpanzer der Gerechtigkeit ihm entgegenhält und sagt, ich habe diese Gerechtigkeit aber bekommen, und gleichzeitig auch ihm sagt, ich habe Vergebung bekommen. Und er hätte auch die Bibelstelle sagen können, dort und dort steht es. Die Pilgerreise ist nicht so geschrieben, dass man Bibelstellen aufschreibt. Aber das ist ein Bild für einen Kampf. Später kommt es noch zu einem richtigen Kampf. Es ist ja eben eine Geschichte. Und es wird beschrieben, dass der Christ sein Schwert sehr geschickt eingesetzt hat, aber irgendwann wurde er so schwach, dass er sein Schwert aus der Hand hat fallen lassen und so ziemlich verloren war. Und nur durch das Eingreifen dieses Königs vom Himmel, der nicht persönlich erschien, aber der ihm noch einmal die Kraft gegeben hat, dieses Schwert zu nehmen, also sprich noch einmal zur Bibel zu greifen und sie anzuwenden und ihr Glauben zu schenken, das hat ihn am Ende dazu gebracht, diesem Apollyon einen tödlichen Stich zu versetzen. Das ist so eine bildliche Darstellung, wie dieser Kampf in unserem Leben aussehen kann. Vielleicht sind es die Zweifel, die wir am Heil haben. Vielleicht sind es aber die Schwierigkeiten, die du hast, weil du in deiner Krankheit leben musst oder weil du immer gewisse Verletzungen bekommst und das nicht weggeht. Vielleicht sind es aber auch Unterdrückungen oder Bedrängnisse, weil du Christ bist, möglicherweise seitens deiner Angehörigen, denen das ein Dorn im Auge ist. Vielleicht seitens deiner Arbeitskollegen, die sich darüber lustig machen und die dir alles Mögliche an Argumenten aufzählen, weshalb das unsinnig ist, wie du lebst. Dann brauchst du dieses Wort, dieses Schwert, um zu sagen, aber es steht geschrieben. Der vielleicht Beste, der das machen konnte, nein, nicht vielleicht, der wirklich Beste, der das tun konnte, war Jesus. Und ich möchte mit euch ein paar Minuten darauf verwenden, dass wir die Art und Weise, wie Jesus es gebrauchte, uns anschauen. Diese Geschichte wird in Matthäus 4:1-11 oder auch in Lukas 4:1-13 beschrieben. Da wird Jesus nach seiner Taufe von dem Geist, den er bekommen hatte, mit dem er erfüllt war, von dem Geist Gottes in die Wüste geführt. Und ihr könnt es nachlesen, ich lüge wirklich nicht, damit er vom Teufel versucht würde. Damit Das heißt, es war Gottes Absicht, Jesus in die Wüste zu führen, um ihn vom Teufel versuchen zu lassen. Ein anderes Wort, dieses Wort, das dort gebraucht wird, wird vielfach auch als Prüfung bezeichnet. Um ihn zu prüfen, ist er wirklich sündlos? Wird er wirklich bestehen? Und das ist die Absicht, mit der Matthäus es schreibt, sein Evangelium, um zu zeigen, dass Jesus wirklich jeder Versuchung widerstanden hat und dass er sündlos geblieben ist. Nun wird dort beschrieben, dass er 40 Tage lang nichts gegessen hat und zuletzt hungrig war. Da kommt der Teufel zu ihm und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir doch selbst. Du kannst es doch, mach aus diesen Steinen Brot, dann kannst du essen. Wisst ihr, was Jesus ihm antwortete? Es steht geschrieben, und das ist das Schwert des Geistes. Es steht geschrieben. Wehe dem, der nicht weiß, was geschrieben steht. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und wäre das, also Theo Friesen hat mindestens 2 Predigten darüber gehalten, in einer anderen Gemeinde 3 von dieser Versuchung Jesu. Und ich muss das Ganze jetzt in ein paar Minuten machen, das geht nicht. Aber hier geht es nicht darum, ob wir satt zu essen haben oder nicht. Hier geht es vielmehr um die Frage, ob du Gott als den Versorger akzeptierst und auf ihn wartest. Der Kontext, aus dem dieser Vers genommen ist, in 1. Mose 8, 1-3, da geht es im gesamten Kontext darum, dass Gott Israel in dieser Wüste hat hungern lassen, ihnen hat Manna gegeben, damit sie gedemütigt werden und lernen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Sie sollten gedemütigt werden, sie kamen also ins Tal der Demut. Sie sollten auf Gott warten lernen, unten bleiben, klein bleiben und darauf vertrauen, wenn Gott gesagt hat, dass er uns durchtragen wird, Gottes Wort aus seinem Mund, dann wird er uns durchtragen. Dann müssen wir nicht murren und sagen, jetzt aber schnell mehr oder jetzt wollen wir das. Oder hat Gott etwa wirklich Lust an uns? Der will doch uns hier nur sterben lassen, deswegen gibt er uns nicht Essen. Und verschiedene dieser Art und Weisen haben sie gemurrt. Und Mose erinnert sie daran, bevor sie über den Jordan gehen und sagt, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das erwidert Jesus dem Teufel. Sagt, ich werde, wenn Gott mich hier hingeführt hat in diese Situation, dann werde ich nicht eigenhändig das mir Machbare tun, um mich einfach aus dieser unangenehmen Situation herauszubringen. Und er konnte das, weil er genau wusste, dass es der Versucher wollte, sein Vertrauen auf Gott. Denn er war nach 40 Tagen hungrig und Gott hatte ihm noch immer kein Essen in die Wüste gegeben. Erst nach den bestandenen Versuchungen lesen wir davon, dass Engel kamen und ihm dienten. Und wir können davon ausgehen, dass er dann auch zu essen bekommen hat. Lass uns nicht vergessen, er war Mensch. Ja, er war vollkommen Mensch, empfand wie wir. Dann kam der Teufel nochmal und sagt, es ging um Gottes Schutz und um selbstsüchtige Wünsche. Er sagt, es steht doch geschrieben, werf dich herunter, dein Gott wird Engel senden, die dich tragen, damit du deinen Fuß an keinem Stein stößt. Dann sagt Jesus, ja, aber wiederum steht geschrieben, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Und was ist versuchen? Nachdem ich ganz viele Bibelstellen zu diesem Thema studiert hatte, möchte ich folgende Definition anbieten. Gott versuchen bedeutet, ihn herauszufordern, dass er sich beweisen soll, und zwar in der Art und Weise, wie der Mensch es vorgibt. Dabei liegt beim Herausforderer Unglaube und Zweifel an Gott zugrunde. Eine Geschichte zum Beispiel, in der das Volk Israel Gott herausgefordert hat und ihn versucht hat, war, dass sie sagten, ist Gott etwa in unserer Mitte, dass er uns hier jetzt versorgen könnte? Ist es nicht das, was wir heute auch immer wieder erleben? Wenn Gott wirklich da ist, warum lässt er dich dann dieses Leid erleben? Wenn du sein Kind bist, wenn du ihm dienst, warum lässt er dann zu, dass du auf der Arbeit wegen deines Glaubens so runtergedrückt wirst? Fordere ihn heraus. Sag Gott, wenn du mich liebst, dann schenk mir jetzt einen leichten Arbeitsplatz. Oder Gott, du hast gesagt, ich darf beten, worum ich will. Falsche Interpretation, ja. So wie der Teufel auch diese Stelle aus dem Psalm falsch interpretiert. Als er Jesus sagte, da steht auch geschrieben, die Engel werden dich auffangen. Das hat er aus dem nicht richtig angewandt. Und Jesus hat das natürlich sofort gemerkt. Aber heute ist so manch ein Christ, der denkt, wir sollten doch nicht krank werden als Christen. Denn Jesus hat doch alle Krankheiten auf sich genommen. Und wenn wir beten und glauben, nur stark genug glauben, dann wird uns auch gegeben, was wir wollen. Und dann musst du mit dem Schwert des Geistes wiederkommen und sagen, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Oder du sagst ihm, es steht nicht geschrieben, dass wir ein leichtes Leben als Christen haben werden. Es steht geschrieben, dass wir Christen durch Bedrängnisse hindurch in das Reich Gottes hineingehen werden. Es müssen Verfolgung und Bedrängnisse und Anfechtungen kommen, damit du bewährt wirst, damit du geprüft wirst. Ja, es müssen Prüfungen im Deutsch kommen, damit man weiß, ob du genug kannst, um eine Ausbildung zu machen, wenn man als Ausländer nach Deutschland kommt und hier etwas tun möchte. Die letzte Versuchung, zumindest in der Reihenfolge von Matthäus, die Jesus hatte, war, der Teufel zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, will ich dir all das geben. Und Jesus sagt, du sollst nur den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Es steht geschrieben, du sollst nur den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eines der schwierigsten Versuchungen ist, in die wir hineinkommen können. Wir alle kennen den Vers, es steht geschrieben, du sollst nur den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Aber wie viel betest du in deinem Leben zusätzlich an? Oder ich will es einmal anders formulieren. Möglicherweise ist es nicht etwas, was du mit einer Verbeugung und mit Huldigung anbetest. Aber wie oft erwartest du Erfüllung und Glück von etwas anderem als von Gott? Es kann sein, dass du in der Beziehung Erfüllung erwartest. Du sagst, mein Mann, meine Frau, meine Freundin oder ein zukünftiger Ehepartner, wenn ich das bekomme, dann bin ich wirklich glücklich. Dann werde ich Erfüllung in meinem Leben empfinden. Und du erwartest es nicht von Jesus. Und dann musst du, immer wenn dir diese Gedanken kommen, wenn du in tiefe Betrübnis bist und wieder zerschlagen bist, weil du dich alleine fühlst oder weil du nicht die Erfüllung dort gefunden hast, wo du dachtest, dass es die gäbe. Genau dann wird der Teufel kommen und sagen, siehst du, es bringt nichts, dass du dich auf Gott verlässt. Da musst du sagen, es steht geschrieben, in ihm, in Christus, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm werden wir zur Fülle gebracht. Kolosser 2. In Christus ist die Erfüllung. Bei der Versuchung von Jesus und dem Teufel war das so offensichtlich. Jesus sollte sich vor dem Teufel niederwerfen. Wir sind heute wahrscheinlich nicht dazu versucht, uns vor einer Götzenstatue niederzuwerfen und anzubeten. Wir missinterpretieren aber oft unser Leben, dass wir andere, man kann es Götzen nennen, die wir in unserem Leben haben, oder andere Dinge, auf die wir besonders Acht geben, von denen wir Erfüllung erwarten. Es muss nicht bei jedem die Beziehung sein. Vielleicht kann es deine Sicherheit sein. Du bist so viel bereit für deine Sicherheit zu tun, dass du bereit bist, um sicher leben zu können, zu sündigen. Du bist bereit, in Angst und Schrecken zu sein, oder nicht bereit, aber wir fallen in Angst und Schrecken, wenn wir plötzlich merken, hier ist die Sicherheit nicht mehr gegeben. Und wir fühlen uns nicht mehr sicher, wenn wir wissen, Gott beschützt uns. Dann merkst du, dass du die Sicherheit in deinem Leben nicht bei Gott in erster Linie suchst, sondern anderswo. In irgendwelchen Sicherheitssystemen, vielleicht im Sozialsystem in Deutschland. Das wird dich schon auffangen, wenn du arbeitslos wirst, wenn du verarmst, wenn du krank bist. Es gibt immer irgendwo hier irgendetwas. Und wir merken, dass wir in so ein Sozialsystem oder dass wir auf Geld mehr vertrauen. Wir sagen, wir vertrauen Gott. Er wird uns helfen. Zur rechten Zeit wird er uns immer helfen. Wir wissen, da liegt ja noch ein gutes Stapelchen Geld auf der hohen Kante. Und je weniger das Geld wird, umso zittriger werden wir. Was passiert, wenn? Plötzlich ist unser Glaube an Gott geprüft und vielleicht nicht für ausreichend erfunden, weil wir ihm nicht wirklich vertrauen. Das Geld war unser Götze, von dem wir erhofften, dass es uns Sicherheit und Versorgung geben würde. Und dann müssen wir immer wieder zu diesem Wort zurückkehren und sagen, der Mensch, er lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt auch nicht vom Geld. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Er wird dir alles Weitere geben und dich versorgen. So steht's geschrieben. Und darauf bleibe ich. Da mag noch so viel Unsicherheit und Angst von all diesen finsteren Mächten auf mich einstürmen. Gerade in diesen schwierigen Situationen, natürlich kommt der Teufel dann, wenn du sowieso schon unten bist. Wenn du zerschlagen bist, wenn du im Tal der Demütigung bist und nicht dort, wo es dir gerade gut geht und du von allem versorgt wirst und Gott dir alle seine Schönheit zu erleben gibt in einem bestimmten Moment deines Lebens. Er kommt dorthin, wo es dir wirklich schlecht geht und dort musst du sagen, es steht geschrieben, er wird sorgen. Ich warte auf ihn. Ich werde nicht Gott herausfordern und ihn versuchen. Und ich werde auch nichts anderes anbeten oder von irgendetwas anderem erhoffen, dass es mir gibt, was ich brauche, was nur Gott allein wirklich geben kann. Möge Gott uns die Gnade geben, dass wir lernen, dieses Schwert des Geistes richtig zu gebrauchen. Dass wir lernen, die Wahrheit zu studieren, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit wir fähig sind zu unterscheiden, wo ist hier eine ganz subtile, schwierige Versuchung des Teufels, wo er vielleicht sogar mit der Bibel kommt, um uns zu verführen, weil er es falsch anwendet. Ich möchte euch ermutigen, dieses Schwert des Geistes kennenzulernen. Ihr solltet wissen, was ihr für eine Waffe habt, sonst wird es schlecht. Nie ging ein Soldat in den Kampf, ohne die Waffensysteme vorher studiert und gelernt zu haben. Niemals. Das müssen wir Christen genauso tun. Möge Gott uns die Gnade dazu geben. Lass uns stille werden und noch einmal im Gebet zu ihm kommen. Unser Gott und Vater im Himmel, danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke für deine großartige Gnade. Sie ist so weitreichend und so voller Tiefe und Schönheit, dass wir unser ganzes Leben und die Ewigkeit brauchen werden, um sie zu erfassen. Ich bitte dich, dass du von dieser großen Gnade viel auch uns gibst, damit wir lernen, dein Wort in all unseren Anfechtungen des Lebens vor Augen zu haben und es anzuwenden, um zu widerstehen, um nicht in Sünde zu fallen, um nicht an dir zu verzweifeln, sondern dass wir vielmehr lernen, dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes anzuwenden, um in all den Versuchungen, in die wir geraten in unserem Leben, auch bestehen zu können, das Feld behalten zu können, dir treu folgen, zu folgen und bei dir zu bleiben, ohne dir Schande zu machen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, Vater. Amen.